Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute César Milstein, Vater der modernen Immunologie. Von und mit Dominik Hamann.
Wissenschaft steckt in allem. Von der Plastiktuberdose über den 80-Zoll Curved Smart TV bis zum neuesten Medikament gegen Alzheimer oder Krebs. Unser gesamtes Leben basiert auf Erkenntnissen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Laufe der letzten Jahrhunderte gemacht haben. Über diese Leute ist uns jedoch zumeist kaum etwas bekannt. Wer waren diese Helden und Heldinnen, die uns unser modernes Leben ermöglichen? Wo kamen sie her? Was trieb sie an zu tun, was sie taten? Welche Schwierigkeiten mussten sie dabei überwinden? Im Rahmen dieses Podcasts möchten wir, zumindest für einen besonders herausragenden Wissenschaftler, diese Fragen beantworten.
Seine Expertise fällt in einen Bereich, der uns in den letzten Jahren mehr beschäftigte als je zuvor: die Immunologie. Die Corona-Pandemie hat unsere Wirtschaft, unsere Politik und unsere Gesellschaft fest im Griff. Durch die gemeinsamen Anstrengungen vieler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist es jedoch gelungen, diverse Hilfsmittel in diesen schlimmen Zeiten zu produzieren. Strategien zur Infektionseindämmung wurden angewandt. Tests zur Identifizierung betroffener Personen wurden gefunden. Impfungen wurden hergestellt. Wir wollen uns jedoch heute nicht direkt mit den Helden und Heldinnen beschäftigen, die diese ganzen Dinge entwickelt haben. Heute geht es um einen Mann, der diesen Menschen den Weg geebnet hat. Ein Mann, der als Vater der modernen Immunologie gilt und für seine Arbeiten auch mit dem Nobelpreis belohnt wurde. César Milstein.
Geboren 1927 in Argentinien, wuchs César Milstein in einem kleinen Städtchen namens Bahía Blanca auf. Er hatte zwei Brüder, Oscar und Ernesto. Sein Vater, Lázaro Milstein, kam ursprünglich aus Russland, und zwar aus einem Landesteil, der heute Ukraine heißt. Als Anhänger des jüdischen Glaubens, zu denen die Milsteins gehörten, waren die Lebensumstände damals sehr schwer. Antisemitismus stand nicht nur an der Tagesordnung, sondern wurde auch von der herrschenden Regierung unterstützt. In Europa war zu diesem Zeitpunkt das Wettrüsten schon im vollen Gange und die Großmächte, darunter Russland, bereiteten sich auf einen großen europäischen Krieg vor. Damit ihr Sohn nicht von den russischen Streitkräften eingezogen wurde, beschlossen Lázaros Eltern, ihn fortzuschicken. Der gerade einmal 14-jährige Lázaro wanderte 1910 allein nach Argentinien aus.
Dazu muss man wissen, Argentinien war damals ein weit vielversprechenderes Land, als es heute den Anschein haben mag. Mit einer sehr postkolonialistischen Wirtschaft und einer Regierung, die sich seit Jahrzehnten aus Kriegen mit Nachbarländern heraushielt, schaffte es Argentinien, in den Anfängen des 20. Jahrhunderts zu einem der reichsten Länder der Welt zu werden. Vergleichbar in etwa mit den USA in dieser Zeit.
In Argentinien hatte Lázaro diverse Jobs, die er auch ständig wechselte. Eine anständige Ausbildung hat er nie bekommen. Lázaros Frau Máxima, Césars Mutter, hatte ebenfalls ausländische Wurzeln. Ihre Eltern waren einige Jahre vor ihrer Geburt aus Litauen nach Argentinien ausgewandert. Máxima war, genau wie Lázaro, ebenfalls Jüdin. Anders als er erhielt sie in Argentinien eine gute Schulausbildung und wurde Lehrerin. Die beiden legten später sehr viel Wert darauf, dass ihre Kinder eine ordentliche Ausbildung erhielten.
Was sie letztendlich auch erreicht haben. Sowohl César als auch seine Brüder schlossen ein Universitätsstudium ab. Césars Faszination für die Biologie entstand, als er etwa 12 Jahre alt wurde und seine Cousine zu Besuch kam. Diese war schon viel älter als César und arbeitete an einem Institut in Buenos Aires. Dort extrahierte sie das Gift von Schlangen, um Antiseren herzustellen. César fand das unglaublich interessant. Die Mischung aus Abenteuer durch das Einfangen und Arbeiten mit den Schlangen in Kombination mit der Tätigkeit als Wissenschaftler im Labor gefiel ihm.
César berichtete immer gerne davon, dass ihn die Gespräche mit seiner Cousine dazu brachten, sich das Buch Microbe Hunter von Paul de Kruijff zu kaufen. Das Buch handelt vom Leben wichtiger Persönlichkeiten der Mikrobiologie und deren Beitrag zur Wissenschaft und hatte anscheinend einen sehr großen Einfluss auf César. Letztendlich verleitete es César dazu, 1945 in Buenos Aires ein Chemiestudium zu beginnen, mit dem Ziel, später biochemische Forschung betreiben zu können.
Während dieses Studiums lernte César auch seine Frau Celia kennen. Sie war ebenfalls Tochter ukrainisch-jüdischer Immigranten und studierte zusammen mit César Chemie an der Universität von Buenos Aires. Gemeinsame Interessen waren also vorhanden. Es handelte sich wohl auch um eine sehr, sehr innige Beziehung. Egal, wer von den beiden erzählt, es wird immer berichtet, dass sie wie füreinander geschaffen waren. Gemeinsam reisten sie sehr viel und immer, wenn César beruflich umziehen musste, kam Celia mit. Später arbeiteten sie häufig in den gleichen Arbeitsgruppen zusammen. 1952 machte César dann sein Diplom in Chemie.
Gehen wir nun ein wenig weg von César Milstein und schauen uns die gesellschaftlichen und politischen Ereignisse in Argentinien zu dieser Zeit an. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre putschte das Militär gegen die damalige argentinische Regierung. Der Regierungswechsel führte dazu, dass das Land industrialisiert wurde. Es kam zu einer großen Einwanderungswelle aus Europa, wobei die dort bereits etablierten Gewerkschaftsverbände mit ins Land gebracht wurden. In Argentinien waren diese jedoch noch verboten und es kam häufig zu Auseinandersetzungen zwischen den Gewerkschaften und der Regierung, die zum Teil blutig endeten. Infolgedessen bildeten sich etliche regierungskritische Organisationen, so auch die AJR, die jüdisch-rationalistische Vereinigung oder auch die jüdischen Anarchisten genannt, bei der später mehr oder weniger die komplette Familie Milstein Mitglied war.
Während Lázaro Milstein und Césars Bruder Oscar hier recht stark involviert waren, beteiligte sich César jedoch hauptsächlich daran, Artikel für eine anarchistische Zeitung zu schreiben. Keiner der Milsteins war jedoch je Teil von terroristischen Machenschaften, wie es andere anarchistische Gruppierungen in dieser Zeit des Öfteren waren.
Ende der 1930er kam in Argentinien eine recht nationalistische Stimmung auf, was sich die extremistische Gruppierung GOU, die Grupo de Oficiales Unidos, zunutze machte. Durch Werben mit der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit bekamen sie die Zustimmung des stark gewachsenen Industrieproletariats und putschten 1943 erfolgreich gegen das vorherrschende oligarchische System.
Hervorstechend ist hier, dass bei diesem Putsch das Militär die Unterstützung des Volkes hatte. Es handelt sich daher um eine bürgerliche Revolution, was diese einzigartig in der Geschichte Argentiniens macht.
Und hier betritt auch einer der prägendsten Politiker Argentiniens die Bühne, Juan Domingo Perón. Als untergeordneter Offizier innerhalb der GOU übernahm Perón nach dem erfolgreichen Putsch das Sekretariat für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Schnell machte er sich die bereits existierenden Strukturen der Arbeitergewerkschaften zunutze, um seine Unterstützer innerhalb des Industrieproletariats zu vermehren. Während er dabei unter seinen politisch loyalen Anhängern eine riesige Anzahl an Sozialleistungen verteilte, ließ er politisch andersdenkende Organisationen verbieten und vom Sozialstaat ausschließen.
Während für die Milsteins lediglich die finanzielle Unterstützung des Staates entfiel, traf es andere viel schlimmer. So verlor der argentinische Nobelpreisträger Bernardo Alberto Houssay in dieser Zeit aufgrund seiner liberalen politischen Ansichten und einiger regierungskritischer öffentlicher Äußerungen seine Professur und seinen Posten als Direktor des Physiologischen Instituts der Universität Buenos Aires. Er hatte gefordert, dass es anstelle der bestehenden Regierungsform eine effektive Demokratie im Land geben solle. Als dann 1946 Wahlen abgehalten wurden, gewann Perón diese und wurde der Präsident von Argentinien.
César Milstein arbeitete in dieser Zeit an der Universität von Buenos Aires an seiner Doktorarbeit. Eine Doktorarbeit machen zu können, war in dieser Zeit in Argentinien ein nicht zu unterschätzendes Privileg. Die Arbeitsgruppen bekamen nur sehr wenig finanzielle Unterstützung und nutzten dieses Geld nur selten, um andere Leute auszubilden. Doktoranden wie César bekamen daher selbstverständlich auch kein Gehalt. Er konnte sich die Ausbildung nur leisten, weil er zusätzlich Arbeit in anderen Arbeitsgruppen annahm und seine Frau Celia ihn tatkräftig unterstützte.
Und nicht nur, dass es unter normalen Umständen in dieser Zeit schon schwierig war, solch eine Ausbildung zu machen. Auch die Politik stand in dieser Zeit mitnichten still. Mitte der 1950er Jahre verlor Perón, der 1952 wiedergewählt worden war, an gesellschaftlicher Zustimmung. Das lag unter anderem daran, dass Perón eine weit verbreitete Tradition argentinischer Politiker pflegte, die Korruption. So ist Perón unter anderem Deals mit den USA eingegangen, sodass diese die argentinischen Ölreserven ausbeuten konnten. Auch gab es diverse Konflikte zwischen Perón und den konservativen Organisationen im Land, weshalb sich die katholische Kirche und das Militär von Perón distanzierten. 1955 kam es schließlich zu einem weiteren Militärputsch, der jedoch katastrophal scheitern sollte.
Fürs Protokoll sollte noch kurz erwähnt werden, dass das folgende Thema auch heute noch diskutiert wird. Zu einigen Tatbeständen gibt es zum Teil unterschiedliche Informationen. Vor allem aber, welche Parteien zu welchem Zeitpunkt über welche Informationen verfügten, ist nicht vollständig geklärt.
Der Putschversuch begann am 16. Juni 1955. Um 12.40 Uhr hob eine Staffel Kampfflugzeuge und Bomber vom Flughafen Morón ab. Ihr Ziel war die Casa Rosada am Plaza de Mayo. dem Präsidentensitz, in dem sich Perón zu diesem Zeitpunkt aufhalten sollte. Die putschenden Militärs wollten mit der Bombardierung des Palasts Perón töten und dann die Regierung übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt fand jedoch gerade eine Kundgebung auf dem Plaza de Mayo statt. Mehrere hundert Zivilisten waren gekommen, um ihre Loyalität gegenüber der Regierung Perón zu demonstrieren. Nach fast 5 Stunden der Bombardierung des Plaza de Mayo waren zwischen 300 und 400 Menschen tot und über 800 weitere Personen waren verletzt. Die meisten Opfer waren Zivilisten, darunter auch sehr viele Frauen und Kinder. Perón selbst wurde offenbar frühzeitig von seinem Verteidigungsminister gewarnt und hielt sich daher zum Zeitpunkt des Angriffs gar nicht mehr in der Casa Rosada auf. Warum keine Warnung an die Zivilisten auf dem Plaza de Mayo ausgesprochen wurde, bleibt Spekulation. Der Führer des Putsches, Vizeadmiral Samuel Calderón, wurde am darauffolgenden Tag festgenommen. Sein Stellvertreter beging Suizid. Der Putsch war damit gescheitert.
Hier soll noch einmal betont werden, dass Cesare Milstein zu dieser Zeit gerade an der Universität von Buenos Aires an seiner Doktorarbeit arbeitete. Das Institut, in dem er sich zu dem Zeitpunkt der Bombardierung aufhielt, war nur etwa 15 Minuten Autofahrt entfernt. Man kann also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten, dass Cesare Milstein diesen Angriff direkt mitbekommen hat. Trotzdem blieb er weiterhin in Buenos Aires wohnen und setzte sein Studium fort. 1957 machte er schließlich seinen Doktor in Chemie.
Obwohl das Militär mit dem Putschversuch gescheitert war, versuchten sie es noch im gleichen Jahr erneut, diesmal jedoch unter einer liberaleren Führung. Dieser Umsturzversuch hatte Erfolg, was dazu führte, dass Perón ins Ausland flüchtete und die peronistische Partei des Landes verboten wurde. Der neu eingesetzte Gesundheitsminister ernannte Ignacio Perosky zum Direktor des Malbran-Instituts in Buenos Aires, an dem auch César arbeitete. Ziel war es, das Institut umzuorganisieren und zu modernisieren. Perosky hatte seinerzeit am Pasteur-Institut in Paris gelernt und gearbeitet und brachte seine Erkenntnisse von dort mit. Im ersten Schritt nahm er sehr viel Geld in die Hand, um teures State-of-the-Art-Equipment einzukaufen und damit die meist veralteten und häufig selbst angefertigten Laborgeräte zu ersetzen. Neue Stellen für Vollzeit-Laborangestellte wurden geschaffen und neue Fördergelder und Stipendien wurden bereitgestellt. Das Malbran-Institut wurde zum Instituto Nacional de Microbiología, dem Nationalen Institut für Mikrobiologie.
Unter der Führung des neuen Gesundheitsministers konnten die Wissenschaftler von Argentinien aufatmen. Nachdem sie sich jahrelang abgequält hatten, um ihre akademischen Grade zu erreichen und ihnen ständig finanzielle Nöte und politische Machenschaften dazwischen gefunkt hatten, konnten sie nun endlich mit Würde und Anerkennung ihrem Beruf nachgehen.
Perosky plante neben den finanziellen und strukturellen Änderungen außerdem das Malbran-Institut mit anderen biologischen Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt zu vernetzen. Anders als sein Vorgänger wollte Perosky, dass es zum internationalen Austausch zwischen den wissenschaftlichen Instituten kommen konnte. Im Zuge dessen bekamen einige ausgewählte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die finanziellen Mittel, um im Ausland in die Lehre zu gehen. Ihre Erfahrungen sollten sie dann bei ihrer Rückkehr in die neue argentinische Wissenschaft implementieren.
In diesem Zuge bekam auch César Milstein eine Vollzeitstelle am Institut für Mikrobiologie. Er erhielt außerdem ein komplettes Stipendium, um nach Cambridge zu gehen und dort noch einmal zu promovieren. Auch seine Frau Celia bekam eine Vollzeitstelle und die Möglichkeit, mit César zusammen nach England zu gehen. In Cambridge lernte César dann einen der ganz Großen kennen, Frederick Sanger. Sanger gewann ein paar Wochen, nachdem César in Cambridge ankam, den Nobelpreis für Chemie, für die erste vollständige Sequenzierung eines Proteins. Knapp 20 Jahre später sollte er zu einer von nur 4 Personen in der Geschichte des Nobelpreises werden, der diesen Preis 2-mal gewann. Milstein und Sanger verstanden sich schnell sehr gut und Sanger zeigte Milstein eine Welt, in der die Wissenschaft nicht von Politik beeinflusst und eingeschränkt wurde. In Cambridge waren Wissenschaftler einfach Wissenschaftler und beschäftigten sich häufig nur sehr wenig mit den politischen Geschehnissen ihres Landes. Auf Grundlage der gemeinsamen Forschungsergebnisse machte César 1960 dann seinen 2. Doktor, woraufhin er wieder zurück nach Argentinien kam.
Aufgrund der Rückkehr von César Milstein hatte Perosky in Argentinien mittlerweile im Malbran-Institut ein neues Department eröffnet, ein molekularbiologisches Department. Somit wurde die Universität von Buenos Aires das 4. Institut weltweit, welches überhaupt ein molekularbiologisches Department besaß. Dies zeigt sehr gut auf, welchen Modernisierungssprung die argentinische Wissenschaft unter der neuen Regierung gemacht hatte.
Zurück in Argentinien wurde César Milstein auch direkt zum Leiter des neuen Departments ernannt. Ihm wurden mehrere Arbeitsgruppen unterstellt und er forschte, was das Zeug hielt. Auch seine Frau Celia fing in dieser Zeit an, in einer Arbeitsgruppe von Milstein zu promovieren.
Diese Zeit der wissenschaftlichen Freiheit und Anerkennung hielt jedoch nur etwas mehr als ein Jahr an. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die Politik wieder einmischte. Aufgrund einiger korrupter Machenschaften, in die auch der mittlerweile in Spanien lebende Perón involviert war, wurde 1962 Andrés Flamini von der peronistischen Partei zum Präsidenten gewählt. Das Militär, welches immer noch sehr antiperonistisch eingestellt war, reagierte prompt und putschte bereits 11 Tage nach der Wahl erfolgreich gegen den frisch gewählten peronistischen Präsidenten. Im Zuge dessen wurde ein neuer und sehr viel konservativerer Gesundheitsminister eingesetzt. Die wissenschaftliche Forschung wurde neu definiert und beinhaltete nun nur noch Themengebiete, welche einen direkten praktischen Nutzen hatten. Die Grundlagenforschung, welche im modernisierten Malbran-Institut gerade erst etabliert worden war, wurde nicht dazu gezählt. Perovsky wurde daher wegen Veruntreuung von Geldern angeklagt und verlor seinen Posten als Leiter des Malbran-Instituts.
Auch für das molekularbiologische Department, welches sich quasi ausschließlich mit Grundlagenforschung beschäftigte, hatte die neue Definition der Forschung erhebliche Folgen. In wenigen Wochen wurde etwa der Hälfte des wissenschaftlichen Personals des Departments gekündigt. Den verbliebenen Wissenschaftlern wurden die meisten finanziellen Mittel gestrichen und sie gerieten in Misskredit. Aufgrund der nun nahezu unzumutbaren Arbeitsbedingungen und der ständigen Anschuldigung von Seiten der Regierung kündigte fast der komplette Rest der molekularbiologischen Belegschaft, so auch César Milstein, der bis dahin noch immer die Leitung des Departments innehatte.
Es fehlte nun an fachkundigem Personal, welches das wissenschaftliche Gerät, das unter Perovsky für das Institut gekauft wurde, bedienen konnte. Die Geräte wurden daher eingelagert und das meiste davon liegt bis heute ungenutzt herum. Viele der gekündigten Wissenschaftler verließen das Land und die meisten von ihnen kamen auch nicht wieder zurück. Obwohl Argentinien damals eines der Pionierländer in der molekularbiologischen Disziplin war, war durch das Eingreifen der neu eingesetzten Regierung die molekularbiologische Forschung in Argentinien für mehr als ein Jahrzehnt auf Eis gelegt.
Für die ins Ausland gegangenen Wissenschaftler bedeutete dies jedoch mitnichten das Aus. César Milstein zog zusammen mit seiner Frau Celia zurück nach Cambridge. Durch seine guten Kontakte zu Nobelpreisträger Frederick Sanger bekam Milstein dort sein eigenes Labor und fing kurz darauf an, mit Antikörpern zu forschen. In den kommenden 10 Jahren machte er einige zum Teil recht große Fortschritte in der Aufklärung der allgemeinen Antikörperstruktur. Im April 1974 begann der damals 28-jährige Georg Köhler im Labor von Milstein zu arbeiten. Er hatte gerade seinen PhD in Freiburg durch Ergebnisse in der Forschung von Antikörpern gemacht. Köhler erhielt dabei seine Antikörper aus unfassbar seltenen Myelomazellen. Dabei handelt es sich um besondere Krebszellen, die in der Lage sind, bestimmte Antikörper zu produzieren. Es gelang Köhler jedoch nicht, die Krebszelllinien im neuen Labor erneut zu kultivieren, weshalb er sich mit dem Problem an César wandte. Etwas mehr als ein Jahr später veröffentlichten die beiden eine Lösung dieses Problems, in Form eines der revolutionärsten Papers in der Geschichte der Immunologie. Für dieses sollten sie 1984 den Nobelpreis gewinnen.
Bevor wir nun zur Beschreibung dieser wissenschaftlichen Meisterleistung kommen, zunächst ein paar grundsätzliche Dinge. Bei Antikörpern handelt es sich um spezielle, von unserem Immunsystem für die Krankheitsbekämpfung verwendete Proteine. Proteine sind im Allgemeinen Moleküle, die in unserem Körper bestimmte, sehr spezifische Aufgaben übernehmen. Ihre Aufgabenbereiche können dabei sehr divers sein. Es gibt zum Beispiel Proteine, die dafür da sind, das Äußere unserer Zellen zu stabilisieren, sodass die Zelle insgesamt kräftiger und widerstandsfähiger wird. Andere Proteine sind daran beteiligt, bestimmte Nahrungsbestandteile zu verdauen oder führen dazu, dass unser Blut gerinnt, wenn wir eine Wunde haben. Grundsätzlich besteht unser gesamter Körper zu einem großen Teil aus den verschiedensten Proteinen und Proteine sind an sämtlichen Vorgängen in unserem Körper beteiligt.
Antikörper sind nun spezielle Proteine, die unser Körper als Abwehr gegen Krankheitserreger bildet. Diese Proteine können sich nämlich an Krankheitserregern festhalten. Einmal an einem Erreger festgeklammert, können sie dann zum Beispiel anderen Teilen unseres Immunsystems Bescheid geben, sodass der Krankheitserreger zerstört wird. Oftmals binden auch einfach ganz viele Antikörper an einen einzelnen Krankheitserreger, sodass dieser mit nichts mehr interagieren kann und quasi unter den Antikörpern erstickt wird. Wichtig ist jedoch, dass der Körper für jeden neuen Krankheitserreger auch neue, erregerspezifische Antikörper entwickeln muss.
Nun kommt es allerdings recht häufig vor, dass der Körper Antikörper gegen Dinge herstellt, die eigentlich gar keine Krankheitserreger sind. Das kommt zum Beispiel bei Allergien vor, bei denen Antikörper gegen so harmlose Dinge wie Blütenpollen oder Erdnüsse produziert werden. Auch hier binden die Antikörper an spezielle Inhaltsstoffe der Pollen oder Erdnüsse und aktivieren anschließend unser Immunsystem. Dadurch bekommen wir das Gefühl, krank zu sein, obwohl uns eigentlich gar kein Krankheitserreger angreift.
Den Umstand, dass Antikörper nicht nur Krankheitserreger festhalten bzw. binden können, sondern auch andere Dinge, ist für die Wissenschaft von äußerster Nützlichkeit. Extrahiert man nämlich zum Beispiel stoffspezifische Antikörper aus einem Organismus, kann man mit deren Hilfe diesen Stoff aus einem riesigen Stoffgemisch herausfiltern. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Die Antikörper eines bestimmten Typs werden fest auf einer Oberfläche positioniert. Dann lässt man das Stoffgemisch an ihnen entlanglaufen. Da die Antikörper nur den einen spezifischen Stoff aus dem Stoffgemisch binden bzw. festhalten können, bleibt auch nur dieser an den Antikörpern hängen. Alles andere fließt an den Antikörpern vorbei. Genau dieses Prinzip wird heute unter anderem bei Corona-Tests angewendet. Das Stoffgemisch ist dabei das mit einem Abstrich aufgenommene Material in einer Pufferlösung. Diese Lösung wird dann an Antikörpern entlanggeführt, welche sich auf dem Papier in der Testkassette befinden. Sollten sich Coronaviren im Stoffgemisch befinden, bleiben diese an den Antikörpern hängen. Mit einfachen chemischen Komponenten wird dann anschließend ein Farbumschlag bei den Antikörpern ausgelöst, welche ein Coronavirus gebunden haben. Somit kann man mit bloßem Auge feststellen, ob sich Coronaviren im Abstrich befinden oder nicht.
Nun stellt sich die Frage, wie man eine möglichst große Zahl dieser spezifischen Antikörper erhalten kann, sodass man sie zum Beispiel für Millionen von Corona-Schnelltests verwenden kann. Hierfür müssen wir wissen, dass Antikörper von besonderen Zellen in unserem Immunsystem gebildet werden, den sogenannten B-Zellen. Pro B-Zelle wird immer nur eine spezifische Art von Antikörpern mit einer spezifischen Bindestelle produziert. Wird ein Organismus von einem Krankheitserreger befallen, werden die B-Zellen, die den passenden Antikörper produzieren, sehr stark vermehrt, sodass sie eine große Menge von Antikörpern gegen diesen Krankheitserreger bilden.
Diese Antikörper könnte man nun aus dem Organismus entfernen und für andere Zwecke verwenden. Dabei gibt es jedoch einige Probleme und Einschränkungen. Zum einen besitzt der Organismus nicht nur diese eine Art des Antikörpers, welche den gewünschten Krankheitserreger bindet, sondern noch viele, viele weitere Arten. Der Organismus wurde ja mit Sicherheit schon einmal von einem anderen Krankheitserreger befallen und hat gegen diese ebenfalls Antikörper produziert. Außerdem bildet er schließlich auch gegen andere körperfremde, oftmals unschädliche Stoffe Antikörper. Es ist daher sehr schwierig, den richtigen Antikörper in diesem Antikörpergemisch zu finden. Des Weiteren sind Krankheitserreger im Vergleich zu Antikörpern sehr groß, weshalb es auf ihnen viele potenzielle Stellen gibt, an denen sich ein Antikörper festhalten kann. Die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr hoch, dass verschiedene Antikörperarten gebildet wurden, welche zwar den gleichen Krankheitserreger festhalten, jedoch an einer anderen Stelle auf dem Krankheitserreger. Das erscheint im ersten Moment nicht besonders schlimm, ist jedoch für Dinge wie Corona-Tests sehr wichtig. Unterschiedliche Antikörperarten bedeuten meist auch eine unterschiedliche Stärke, mit denen sich Antikörper am Krankheitserreger festhalten können. Werden nun verschiedene Antikörper für die eigentlich gleichen Tests verwendet, kann man keine einheitliche Genauigkeit der Tests mehr angeben. Jede einzelne Testkassette müsste separat getestet werden, was den Produktionsaufwand und deren Kosten ins Unmögliche erhöhen würde.
Um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen, könnte man nun, anstatt die Antikörper aus dem Organismus zu entnehmen, die Antikörper produzierenden B-Zellen entnehmen. Da jede B-Zelle nur eine Art von Antikörper produziert, wäre die Einheitlichkeit und Bindungsstärke der produzierten Antikörper gewährleistet. Hier tritt jedoch ein anderes Problem auf. Als Reaktion auf einen Befall durch einen Krankheitserreger werden B-Zellen, die den passenden Antikörper produzieren, sehr stark vermehrt. Damit es jedoch nicht zu einer unkontrollierten Vermehrung der Zellen kommt, wie es bei Krebs der Fall ist, tritt ein Sicherheitsmechanismus ein. Alle B-Zellen haben eine Maximallebensdauer. Diese beträgt etwa 14 Tage. Das gibt dem Körper genug Zeit im Falle einer Krankheit, die länger dauert, neue B-Zellen zu produzieren, die eine andere Antikörperart produzieren. Leider sterben dadurch aber extrahierte B-Zellen schon nach etwa 2 Wochen ab und die Antikörper können nicht mehr produziert werden.
14 Tage sind jedoch bei weitem zu kurz, um genügend Antikörper für eine ordentliche Menge an Corona-Tests herzustellen. Und hier kommt die Arbeit von César Milstein und Georg Köhler ins Spiel. Was sie beiden geschaffen haben, ist genauso simpel wie genial. Durch eine Technik, die sie die Hybridom-Technik nannten, fusionierten sie im Labor spezifische Antikörper produzierende B-Zellen mit Krebszellen. Die dadurch entstehenden sogenannten Hybridom-Zellen sind weiterhin in der Lage, Antikörper zu produzieren, besitzen jedoch die Zellalterungseigenschaften von Krebszellen, wodurch sie nahezu unsterblich sind. Das bedeutet, dass durch die Hybridom-Technik Zelllinien erschaffen werden können, mit deren Hilfe über Jahre hinweg eine spezifische Antikörperart in riesigen Mengen hergestellt werden kann.
Für einige Teile der Biologie begann mit dieser Technologie eine neue Zeit. Sowohl für die Immunologie, für die Zellbiologie als auch für die Physiologie hatte man nun ein produzierbares und relativ kostengünstiges Werkzeug geschaffen. Antikörper, die mittels der Hybridom-Technik hergestellt wurden, können auch noch weiter verändert und bestimmten Zwecken angepasst werden. So kann man einen Antikörper mit einem fluoreszierenden und damit leuchtenden Protein verbinden. Besitzt der Antikörper dann eine Bindestelle, zum Beispiel zu einem bestimmten Schadstoff, kann genau beobachtet werden, von welchen Zellen dieser aufgenommen wird und wo dieser sich womöglich in der Zelle ablagert. Auch in der Medizin haben Antikörper ein riesiges Anwendungsgebiet. Für die Krebstherapie hat man Chemotherapeutika mit Antikörpern verbunden, die sich spezifisch an Krebszellen festhalten. Somit kann die Chemotherapie im Lokalen direkt am Tumor stattfinden, anstatt wie üblich den gesamten Organismus zu vergiften. Offensichtlich werden dadurch die bei einer Chemotherapie üblichen Nebenwirkungen stark reduziert.
Nachdem Milstein und Köhler 1975 die Hybridom-Technik entwickelten, dauerte es nur wenige Jahre, bis Hunderte von verschiedenen Hybridom-Zellen generiert waren. Diese produzierten Antikörper mit oftmals unterschiedlichen, zum Teil aber auch sich überlappenden Bindestellen. Um dabei Ordnung in das Chaos der verschiedenen Bindestellen zu bringen, wurden die sogenannten Cluster of Differentiation oder auch CDs geschaffen. Dabei handelt es sich um Gruppen von verschiedenen Bindestellen an Zelloberflächen, die von Antikörpern gebunden werden. Somit konnten Antikörper, die die gleichen CDs binden, eingeteilt werden. César Milstein setzte sich unter anderem stark dafür ein, dass diese Nomenklatur verbreitet wurde und war damit auch erfolgreich. Auch heute wird sie noch genauso verwendet wie damals und ist aus der Immunologie nicht mehr wegzudenken.
Durch den Umstand, dass die Hybridom-Technik nie patentiert wurde, konnte sie von jedermann relativ kostengünstig verwendet werden. César setzte sich außerdem auch aktiv für die Verbreitung der Hybridom-Technik auf der ganzen Welt ein. So hielt er Vorlesungen, Seminare und Konferenzen ab, in denen er die Hybridom-Technik vorstellte und bewarb. Für die Leistung, die er für die Wissenschaft erbracht hatte, wurde César Milstein auch weltweit mit nahezu jedem Preis ausgezeichnet, den ein Mensch in seinem Fachgebiet erhalten kann. Neben dem Nobelpreis gehören unter anderem auch der israelische Wolf-Preis in Medizin, der Canada Gardner International Award, der Lasker Award aus den USA und der Robert-Koch-Preis aus Deutschland dazu.
Die akademischen Würdigungen stiegen Milstein jedoch nicht zu Kopfe. Er blieb ein bescheidener Wissenschaftler, der nie an akademischer Macht interessiert war. Er arbeitete in kleinen Arbeitsgruppen zusammen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt. Bis zuletzt behielt César eine wöchentliche Laborroutine bei und veröffentlichte noch eine Woche vor seinem Tod sein letztes Paper. Am 24. März 2002 verstarb César Milstein an einer Herzschwäche. Er hinterließ eine ihn liebende Frau, eine Vielzahl an Freunden und Kollegen, die um ihn trauerten, und ein wissenschaftliches Vermächtnis, das seinesgleichen sucht. Man kann, ohne zu übertreiben, behaupten, dass seine Arbeit die biomedizinische Forschung revolutioniert und den Grundstein für eine internationale Multimilliarden-Biotech-Industrie gelegt hat.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.